Ja, Jesus, vor dir wollen wir niederknien, weil du der König der Könige bist. Weil du derjenige bist, dem alles Lob gebührt. Und wenn wir zu deinen Füßen knien, dann können wir vor Menschen stehen. Dann werden unsere Füße stark, wir bekommen Rückgrat und wir können aufrecht gehen. Danke, Jesus, dass du der Gott bist, der uns sieht und der auch unsere wunden Punkte sieht, unsere Schmerzpunkte und derjenige, der Veränderung bringen kann, der sich danach sehnt, unsere Herzen zu heilen und zurechtzubringen. Dir sei alle Ehre, rede du. Amen. Wir machen heute den letzten Schritt in unserer Predigtserie auf dein Wort hin. Und ich möchte ja am Anfang euch erzählen von einem meiner größten Fehler in letzter Zeit. Ein bisschen unangenehm manchmal über Fehler zu sprechen, aber das war hier im Gottesdienst. Da stand ich auch hier vorne und es war echt ein großer Fehler. Warum? Ich habe hier laut von vorne gesagt, dass ich jetzt ins Fitnessstudio gehe. Ey, seitdem, alle Leute erwarten Veränderungen und fragen nach. Manche fassen meinen Oberarm an, manche fassen meinen Bauch an und so. Und da denke ich sich, manche fragen so ein bisschen hämisch fast nach, weil sie es vielleicht selber auch nicht schaffen. So, und wie läuft's so? Ah, es klappt vielleicht nicht ganz so, wie ich sehe. Und dann passiert, wie es oft so ist, ja, also ich hatte echt auch wenig Zeit. Man muss sagen, ich war echt öfter krank, ich habe wenig Zeit und so. Und deshalb hat es nicht so ganz gut geklappt. Und man findet irgendwo auch Ausreden, dass sich keine Veränderung irgendwie sichtbar werden lässt. Und ich glaube, das kann man auf unser christliches Leben auch ganz gut übertragen. Wenn Jesus ins Leben kommt, können wir doch Veränderung erwarten. Und dann gibt es aber so viele schöne Ausreden, warum es sein könnte, dass es auch nicht stattfindet. Der Wunsch nach Veränderung, der ist in uns Menschen tief verankert und verwurzelt. Warum? Weil wir doch so oft spüren, dass das, wie es gerade ist, doch nicht das Ende sein kann. Und wenn, dann wäre es doch katastrophal. Und meistens ist es so, wenn wir sich nach Veränderung sehen, dann gibt es einen Schmerzpunkt im Leben. Und dieser Schmerz ist dann so groß, dass man sich lieber nach Veränderung sehnt, auch wenn es vielleicht Neues bedeutet, sich nach Veränderung sehnt, weil so wie es ist, kann man es nicht aushalten. Bei mir war der Schmerzpunkt eben, dass ich gesagt habe, naja, ich war schon mal sportlicher früher, schon mal ein bisschen fitter unterwegs. Und ich sagte, ich will mich wieder neu aufmachen. Wie erfolgreich das ist, das dürft ihr selber dann bewerten. Jesus erfordert uns auch heraus, ganz aktiv und prominent, auch in Johannes 8, eine Frau, eine Ehebrecherin zur Veränderung. Und da heißt in Johannes 8, Jesus aber richtete sich auf und sprach zu ihr, geh hin und sündige von jetzt an nicht mehr. Boah, auf dein Wort hin Veränderung. Ey, da gibt's gar nichts dran abzuschleifen, das ist der Wunsch und der Auftrag von Jesus an diese Frau. Veränderung, das ist der Wille von Jesus für dich und dein Leben. Hey, lass das. Lass das, was Gott nicht gefällt und lass das, was dir und anderen Menschen schadet. Was macht dieser Anspruch mit dir? Was kommt das so in dir hoch? Denkst du so, boah, das ist unmöglich, das schaffe ich sowieso nicht. Und hat es Jesus hier wirklich auch so gemeint? Das ist doch total unrealistisch. Es wäre total spannend, mal in das Leben dieser Frau reinzublicken. Wie ging es denn weiter mit dieser Frau? Was hat sich verändert? Hat sie das geschafft? Wie hat sie das umgesetzt? Hat es sie unter Druck gesetzt oder hat sie einfach Lust gehabt, das umzusetzen, was sie bei Jesus erlebt hat? Wir wissen es nicht. Aber was wir wissen, ist, dass eine Geschichte davor steht. Und es ist so elementar, diesen Satz nicht falsch zu verstehen. Es ist so elementar wichtig. Und deshalb gehen wir rein in Johannes 8, Vers 2. Frühmorgens aber kam er wieder in den Tempel und alles Volk kam zu ihm und er setzte sich und lehrte sie. Die Schriftgelehrten und die Pharisäer aber bringen eine Frau, die beim Ehebruch ergriffen worden war, und stellten sie in die Mitte, sodass sie jeder sehen konnte. Und sie sagen zu ihm, Lehrer, diese Frau ist auf frischer Tat beim Ehebruch ergriffen worden. In dem Gesetz aber hat uns Mose geboten, solche zu steinigen. Du nun, was sagst du? Jesus, die Faktenlage ist klar, du weißt, was du zu sagen hast. Diese aber sagten sie, ihn zu versuchen, damit sie etwas hätten, um ihn anzuklagen. Jesus aber bückte sich nieder und er schrieb mit dem Finger auf die Erde. Er ignoriert sie. Als sie aber fortfuhren, ihn zu fragen, richtete er sich auf und sprach zu ihnen, wer von euch ohne Sünde ist, werfe als erster einen Stein auf sie. Bäm. Wissend um die Kraft seiner Worte, bückte er sich dann wieder nieder und schrieb auf die Erde. Als sie aber dies hörten, gingen sie einer nach dem anderen hinaus, angefangen von den Älteren. Er wurde allein gelassen mit der Frau, die in der Mitte stand. Wenn noch zwei Menschen dastehen, wo ist die Mitte, okay? Jesus aber richtete sich auf und sprach zu ihr: Frau, wo sind sie? Hat niemand dich verurteilt? Sie aber sprach: Niemand, Herr, niemand. Jesus aber sprach zu ihr: Auch ich verurteile dich nicht. Geh hin und sündige von jetzt an nicht mehr. Das ist der Kontext. Und Kontext ist immer in der Theologie King. Das ist so wichtig, die Dinge nicht einfach so aus dem Kontext zu reichen. Das ist gut, wir werden nachher auch einzelne Verse aus der Bibel haben, aber lest sie im Kontext nach. Wer spürt, es wirft schon mal ein ganz anderes Licht auf diese ganze Geschichte, was so wichtig ist. Es schleift diesen Auftrag des letzten Verses null ab, aber rückt es in ein richtiges Licht. Und ich habe uns heute klassisch mal drei Schritte mitgebracht. Der erste ist ein bisschen größer, dann wird es mittellang und dann wird es kurz, okay, sodass ihr es einordnen könnt und nicht hochrechnet. Nach dem ersten Punkt 20 Minuten, oh nein, Hilfe, okay, gut. Also erster Step heute ist Annahme, Gottes Wirken. Geh hin und sündige hinfort nicht mehr, sagt Luther. Im Kontext gesehen bedeutet diese Frau, die war absolut verloren. Die war dem Tode geweiht, ganz unweigerlich. Die Antwort war klar, was Jesus sagen muss. Es war allen klar. Doch Jesus, er schafft für diese Frau Veränderung, obwohl sie ihn nicht danach gefragt hat, obwohl sie wahrscheinlich noch nicht einmal daran geglaubt hat, obwohl sie nicht damit gerechnet hat. Und er als Gott selber, er, der alles Recht gehabt hätte, einen Stein aufzuheben, auf sie zu werfen, er tut es nicht. Warum? Weil er so ein ganz anderes Ziel hat. Er ist nicht gekommen, um zu vernichten, um zu verurteilen, sondern er ist gekommen, um zu retten, zu heilen, zu vergeben, zurechtzubringen, zu ermutigen und anzunehmen. Und das alles passiert durch unverdiente göttliche Annahme. Das sehen wir hier bei dieser Frau, die alles verändert, ganz radikal. Und es ist so konträr zu unserer Gesellschaft. Warum? In dieser Gesellschaft wird so oft auch unterbewusst, auch unter Christen gefordert, erst musst du dich ändern und dann darfst du dazugehören. Erst musst du ein bisschen sportlicher werden, dann hast du einen Platz hier bei uns im Sportverein. Erst musst du ein bisschen musikalischer werden, dann kannst du mitmachen in einer Band und im Posaunenchor. Erst musst du ein bisschen christlicher leben, dann kannst du hier Mitglied werden, dann kannst du dazugehören. Doch das Interessante ist, wenn wir diese Geschichte wahrnehmen, dann dreht es doch Jesus um, oder? Diese Frau, die muss sich nicht erst ändern, um geliebt zu werden, um nicht verurteilt zu werden, sondern vielmehr, weil sie geliebt ist, fordert Jesus sie heraus, sich zu verändern. Weil diese Liebe nicht daran gebunden ist. Diese Liebe von Jesus, die hängt nicht von deinem Wollen, die hängt nicht von deinem Vollbringen ab, sondern diese Liebe ist fest in Jesus. Und es nimmt an manchen Stellen, glaube ich, Druck heraus. Ich muss mich nicht erst verändern, um dazuzugehören, sondern ich darf dazugehören. Und dann darf ich mich in das Bild verändern lassen, das Jesus von mir hat und das er für mich vorbereitet hat. Und ich glaube mehr noch, hey, wenn du dazugehörst, wenn du in dieser intimen Beziehung mit Jesus lebst, dann wirst du dich verändern. Dann brauchst du dir gar keine Gedanken machen, sondern wenn du diese Liebe von Jesus aussetzt, wenn du mit ihm ehrlich unterwegs bist im Alltag, dann bin ich mir sicher, du wirst dich verändern. Das wird passieren. Warum? Weil du angenommen bist. Wenn du nicht mehr überlegen musst, hey, was muss ich jetzt druckvoll alles leisten, dass ich dazugehören kann, ich muss mich verstellen und irgendwie mein Leben irgendwie schöner dastehen. Nein, Jesus weiß es doch eh. Du bist angenommen, du kannst ehrlich werden mit all deinen Fehlern, mit all deinem Versagen. Du darfst einfach sein in seiner Gegenwart. Das ist der erste Schritt. Ich glaube, Liebe und Annahme, das ist die größte Triebfeder für Veränderung. Was würde ich nicht alles für meine Liebsten tun? Ich würde bis ans Äußerste gehen. Und das hat diese Frau hier erlebt. Was muss das mit ihrem Herz gemacht haben? Dass dieser Jesus sich auf ihre Seite schlägt. Ganz ungefragt, ohne dass sie daran geglaubt hat. Er tut es. Und das Evangelium hat nicht deshalb so viel Power, weil es sich Schritt für Schritt dorthin führt, dich selber zu optimieren und als glorreicher, glanzvoller Christ in der Gemeinde dazustehen. Nein, sondern das Evangelium hat deshalb so viel Power, weil es letztendlich sagt, du schaffst es nicht alleine und du musst es auch nicht alleine schaffen. Deine Sünde schließt dich nicht aus, sondern Jesus, er kümmert sich um deine Sünde. Als Konsequenz aus dieser Annahme folgt natürlich, dass wir uns verändern lassen dürfen. Darauf kommen wir gleich zurück. Da werden wir gleich drauf eingehen. Aber Evangelium hat eben deshalb Kraft, weil es nicht aus deiner eigenen Kraft kommt. Weil es eben nicht deine eigene erste Entscheidung ist, sondern weil Gott sich für dich entschieden hat, weil er für dich in die Bresche springt. Dafür steht Karfreitag. Jesus, er entscheidet sich noch bevor du ihn gesucht hast. Die Bibel sagt, du warst Gottes Feind, als er sich entschieden hat, dazu für dich zu sterben. Du hast ihn nicht gesucht, du hast ihm nichts gebracht, was ihm irgendwas gebracht hätte, sondern er nimmt dich an. Das ist der erste Schritt, den Jesus mit dir geht. Die Sünde dieser Frau, die ist so wahnsinnig offensichtlich gewesen. Aber Jesus, ich sage es mal ein bisschen provokativ, der hat kein Problem mit dieser Sünde. Warum? Er hat eine Lösung dafür. Warum haben wir so ein Problem mit unserer eigenen Sünde und mit der Sünde von anderen? Warum? Weil wir selber keine Lösung dafür haben. Aber Jesus, er kann es deshalb aushalten, weil er eine Lösung schaffen wird für diese Frau, wie Vergebung möglich wird, nicht durch sie selber, sondern durch ihn. Und weil er diese Liebe beweist am Kreuz, weil ich geliebt bin, weil ich fest bin in meiner Identität in Jesus Christus, deshalb kann ich mich verändern, deshalb werde ich mich verändern und deshalb will ich mich auch verändern. Weil da ein Ort ist, an dem ich sein darf, ein Zuhause. Und das wird auch in so einer Geschichte richtig deutlich. Ich packe heute richtige Klassiker aus, aber manchmal muss man sie wieder neu hören. Zachäus, dieser Mann, der muss sich nicht verändern, sondern er will sich verändern. Das war ja ein richtiger Bandit. Ja? Der hat den Leuten richtig das Geld aus der Tasche gezogen, mit den Römern gemeinsame Sachen gemacht. Hauptsache reich, er hat soziale Ausgrenzung, alles hat er in Kauf genommen. Hauptsache der Geldbeutel, er wird praller und er hat immer noch mehr Besitz. Dann begegnet ihm Jesus. Ganz unverhofft. Er wollte diesen Jesus sehen und dann blickt ihn Jesus plötzlich an. Und er sagt, Zachäus, ich muss heute bei dir zu Hause sein. Jesus geht zu ihm nach Hause und dann passiert ein Change bei diesem Zachäus. Ich will gerne wissen, was haben die da drin gesprochen? Jedenfalls ist es End vom Lied, dass er sagt, er, Zachäus, er entscheidet sich, er geht zu Jesus hin, denen werde ich ein Vielfaches zurückgeben. Der muss gut Zinsen gehabt haben, dass es funktioniert, ja, aber gut, sei auch mal dahingestellt. Das ist eine intrinsische Motivation, nicht ich muss, weil religiöse Regeln, das muss ich halt einhalten, sondern ich will. Dieser Jesus, er ist mir begegnet, ich bin tief angenommen und deshalb will. Ich will mich in diese Veränderung mit hineingeben, nicht weil ich muss, sondern weil ich will. Jesus, er hätte die Moral einfordern können, er hätte zu Zachäus gehen können und sagen, ja Zachäus, folgende Punkte habe ich mir aufgeschrieben, ein bisschen schwierig, wie du gelebt hast, also tu dies, tu das. Das lese ich da nicht. Es bleibt ihm verborgen. Meine These ist, weil Jesus ihn angenommen hat, deshalb will er sich verändern lassen. Ich glaube, wo Gott spricht und wo Gott uns begegnet, da ist Veränderung möglich. Ich habe heute mal ein Bild mitgebracht von meinen Kindern. Ich liebe meine Kinder, aber auf diesem Bild, das wird man eigentlich löschen, wenn das auf dem Handy wäre, oder? Das ist ziemlich unbrauchbar, das Bild. Sieht ein bisschen dunkel und trist aus. Und so ging es mir auch an einem Punkt in meinem Leben, wo ich gemerkt habe, ich bin christlich aufgewachsen, ich habe trotzdem viel Unsinn gemacht. Und als ich dann verstanden habe, wie viel Unsinn ich eigentlich gemacht habe, habe ich gedacht, Gott könnte mir nicht vergeben. Glaub mir, das ist mit das Grausamste, was dir passieren kann, wenn du das Gefühl hast, Gott kann dir nicht vergeben. Das war diese Dunkelheit. Wir gehen mal rein in Photoshop, ein Bild weiter. Wir sehen, dass die Belichtung ziemlich schlecht ist. Und bei mir ist was im Leben passiert an einem Punkt. Ich habe nicht danach gefragt. Ich war total verzweifelt, ich war am Boden. Plötzlich kommt Jesus rein mit seinem Licht. Und wir gehen mal ein Bild weiter. Was passiert, wenn Jesus mit seinem Licht reinkommt? Es wird heller. Es wird auch manchmal unangenehm. Warum? Er sieht meine Schmerzpunkte ganz genau. Er sieht mein Versagen. Er sieht das, was da ist. Es ist offensichtlich wie bei der Sünderin für ihn. Es liegt offen vor ihm brach. Aber manchmal ist es auch so, dass wir in den Schmerzpunkt reingehen müssen, dass es heilsam wird. Das ist wie bei einem Physio. Als ich Physio mit meiner Schulter hatte, weil die ausgekugelt war, ich hätte den wirklich, wirklich ins Gesicht hauen können. Das hat so geschmerzt, komm weiter und nochmal, nein! Aber letztendlich, dieser Schmerzpunkt, den auszuhalten, den zuzulassen, hat geschenkt, dass ich heilen durfte. Und das passiert, wenn du dich ins Licht Jesu stellst, beziehungsweise wenn das Licht Jesus selber in dein Leben hineinkommt. Und das Zweite, was passiert ist, hier bei der Temperatur sehen wir dich auch ein bisschen unterkühltes Bild. Wärme und Nähe. Das passiert bei dieser Frau. Jesus kommt ihr nahe. Er lässt diese Frau bei sich sein, alle anderen gehen und sie darf bei ihm sein. Und das habe ich auch erlebt, wo ich mich selber nicht lieben konnte, wo ich mich selber nicht annehmen konnte, über all der Schuld, die ich auf mich geladen hatte mit meinen jungen 17 Jahren, da war viel da. Da habe ich gemerkt, diese Wärme und Nähe von Jesus, die verändert mich. Nicht der religiöse Druck, du müsstest aber anders leben, sondern das, was Jesus für mich getan hat und was Jesus für mich tut. Jetzt könnte man dieses Bild, ich bin da kein Fachexperte, könnte man noch ganz viele Feineinstellungen machen. Und es ist auch in unserem Leben so, vielleicht hat es auch erlebt, wie Jesus große Veränderungen bewirkt. Aber da sind immer noch so Dinge kaum sichtbar in diesem Bild, wo man noch nachjustieren könnte. Aber die große, gewichtige Veränderung in unserem Leben ist nicht das, was ich tue da in Photoshop, sondern das, was Jesus in deinem Leben tut. Und ich finde es so genial, was das dann über uns heißt in 2. Korinther 5, Vers 17, was sagt was über unser Wesen aus. Das bedeutet aber, wer mit Christus lebt und jetzt, der wird ein neuer Mensch, der wird verwandelt, der wird verändert. Er ist nicht mehr dasselbe, denn sein altes Leben ist vorbei, ein neues Leben hat begonnen. Mit Jesus gestorben und auferstanden. Dieses neue Leben kommt und jetzt allein von Gott. Da steht allein, ausschließlich von Gott, nicht durch dich oder mich. Allein durch Gott, der uns das durch das, was Christus getan hat, mit sich versöhnt hat und hat uns in den Dienst dieser Versöhnung gestellt. Wenn Gott dir begegnet, wenn Gott in dein Leben spricht, dann ist Neuschöpfung möglich dort, wo du es für unmöglich gehalten hast. Dann ist Veränderung möglich, da wo es aussichtslos und dort, wo es hoffnungslos war. Und zwar nicht durch das Einhalten von irgendwelchen religiösen Pflichten, nicht durch Selbstoptimierung, nicht durch eigene Kraft, sondern durch eine lebendige Beziehung mit Jesus Christus, wo ich mich schonungslos in sein offenbarendes Licht stelle, das manchmal schmerzhaft sein kann, aber so dermaßen heilsam. Hey, du bist kein hoffnungsloser Fall. Deine Situation ist kein hoffnungsloser Fall. Warum? Weil es Jesus diese lebendige Hoffnung gibt. Heute Abend will ich euch einladen, werden wir zwei Hoffnungsgeschichten hören, die so dermaßen unterschiedlich sind, aber von diesem einen Gott zeugt, der selber Veränderung bewirken kann, auch in deinem Leben. Annahme schafft Veränderung. Und ich habe mich gefragt, was hindert denn manchmal diese Annahme? Das habt ihr so oft schon gehört und dann denkt ihr, kann ich schon gar nicht mehr hören. Das spult man einfach ab, das schält man auf Durchzug. Was hindert uns manchmal, diese Annahme von Jesus wirklich anzunehmen? Ich glaube, manchmal sind es wir selber. Und manchmal sind wir aber auch diejenigen, die anderen verhindern, dass sie sich von Jesus annehmen lassen, weil wir ihnen religiöse Pflichten auflegen. Ich konnte mich selber nicht lieben, ich konnte mir selber nicht vergeben. Das war so schrecklich. Ich musste lernen, die Annahme von Jesus anzunehmen und darin Veränderung und Freiheit zu erfahren. Und bitte, bitte, lasst uns als Gemeinde darauf achten, dass wir Menschen nicht Hürden in den Weg legen. Du musst erst dies oder das tun, dass du angenommen wirst von Jesus. Nein, dein Auftrag ist es nicht, Menschen zu verändern, sondern zu Jesus hinzuführen, der Veränderung bewirken kann. Wer jetzt gedacht hat, das ist eine absolute Streicheleinheit, der hat natürlich auch den Text verpasst, weil der letzte Vers, und damit in dieser Spannung steht dieser Text auch, der letzte Vers heißt ja, geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Die Pharisäer hätten gerne gehabt, dass Jesus gar nicht zu Zachäus nach Hause geht. Die wollten ihn abhalten, das will ich nur kurz ergänzen, das habe ich hier nicht drin, ja. Was wäre passiert, wenn Jesus nicht zu dem Zachäus nach Hause gegangen wäre? Der wäre weiter in Gauner geblieben, der hätte es keine Veränderung gegeben. Die haben gesagt, du darfst da nicht hin. Lass nicht zu, dass wir das als Gemeinde leben. Und jetzt kommen wir zum zweiten Step. Wie gesagt, es wird kürzer. Suche Gott. Das ist deine Verantwortung. Suche Gott. Und jetzt könnte man sagen, das wirft man uns Christen manchmal vor, ja, jetzt kommt das Kleingedruckte, jetzt kommt das Sternchen so. Das ist ein tolles Angebot, mal wieder im Lidl-Blättchen und dann ist da so ein Sternchen dran und so für dein Leben lang geknechtet 1.000 Euro. Ja, so ungefähr monatlich. Also es gibt ja immer wieder so Angebote, wo man sich denkt, das ist einfach zu schön, um wahr zu sein. Natürlich mit dem christlichen Glauben fällt es auch so, Gott liebt dich, wie du bist, er nimmt dich an, aber... Jetzt kommt die große Moralkeule. So, wenn man diesen Text jetzt und diesen Vers auf der To-Do-Liste sieht, rein auf der To-Do-Liste, als eine Anforderung, die du aus deiner eigenen Kraft schaffen musst, dann ist eine Überforderung eine absolute Katastrophe. Das ist ganz klar. Was Jesus für mich hier zu dieser Frau sagt, das ist meine Übertragung. Liebe Frau, jetzt habe ich dir ein neues Leben möglich gemacht. Du bist eine neue Schöpfung in mir. Und jetzt leb in dem, wie du von mir neu geschaffen wirst. Jetzt leb auch darin, dass es wirksam wird in deinem Leben. Dazu möchte ich dir anhalten. Du hast doch gesehen, wo es endet, wenn du es selber probierst. Jetzt leb doch mit mir. Das ist diese Einladung. Es ist ein schon jetzt. Hey, du bist schon eine neue Kreatur in Jesus. Das ist Fakt. Und auf der anderen Seite wird in der Bibel zu oft deutlich, wir sind aber auch noch im Werden. Es ist noch nicht fertig. Und dann denkt man so, ja was jetzt? Bin ich schon neu oder hänge ich noch am Alten fest? Und die Bibel sagt, ja. Ja, wie jetzt? Ja, ja, beides. Du bist schon ganz neu verändert, eine neue Kreatur in Jesus. Es ist dein Sein und auf der anderen Seite, aber du hängst noch in alten Mustern manchmal fest. Das ist so. Und jetzt denkt man sich, boah, jetzt kommt eben dieses Muss, dieser religiöse Druck. Aber ich will wieder an Zachäus erinnern. Er hat keinen Muss über sein Leben, sondern er wird so verändert von Jesus, dass er will. Hey, ich will mich verwandeln lassen. Das war, als Jesus mir auch begegnet ist. Das war nicht, oh, jetzt muss ich aber ganz schön in den Gottesdienst gehen, jetzt muss ich in den Jugendkreis gehen und jetzt muss ich da auch noch mitmachen, sowas blöd. Ich wollte, da war eine Liebe in mir, da war eine Leidenschaft, da war ein Feuer in mir. Ich konnte gar nicht anders, als dass ich wollte. Weit weg von jeglichem religiösen Druck. Aber es bleibt bestehen, Veränderung ist auch eine Challenge an uns. Wir werden herausgefordert. Die Bibel spricht immer wieder von Frucht. Und es gibt wohl auch ein kleines Rückschlusssystem, nämlich an der Frucht werdet ihr sie erkennen. Erkennen, ob das ein guter Baum ist oder ein schlechter Baum ist. Es wird sichtbar werden, auch in deinem Leben nach außen hin. Wenn da innerlich was passiert, wenn Jesus am Wirken wird, dann wird es unweigerlich und dann muss es auch nach außen sichtbar werden. So, wie können wir das jetzt aber angehen? Wie kann das passieren? Und ich habe vor kurzem Apostelgeschichte gelesen, da ist mir aufgefallen, dass es oft ein Prinzip gibt. Apostelgeschichte 3, Vers 19 steht: Nun kehrt euch ab von euren Sünden und wendet euch Gott zu, damit ihr von euren Sünden gereinigt werden könnt. Und das Prinzip ist eigentlich relativ simpel. Wenn ich mich Gott zuwende, dann wende ich mich von allem anderen ab. Sorge zum Beispiel. Wenn ich mich auf Sorge fokussiere, dann wird die Sorge in meinem Leben gigantisch groß. Wenn ich mich aber wegwende von dieser Sorge und hin zu Gott, dann wird sie plötzlich klein. Und ich frage mich, was sollte denn auch für Gott bitte schön groß sein? Einfaches Prinzip, wenn ich mich Gott zuwende, wenn ich Gott suche, dann werde ich mich von anderen Dingen, ich will nicht sagen automatisch, aber das wird passieren, werde ich mich abwenden. Und es ist spannend, durch das Wirken des Heiligen Geistes, durch diese neue Kreatur, musst du nicht mehr sündigen. Das ist deine neue Natur, aber das Alte ist irgendwie noch, aber du wirst manchmal noch sündigen. Wir kennen die Menschen doch ganz genau und die Bibel schreibt auch davon im Johannesbrief. Aber durch die stetige Hinwendung zu Jesus können wir unser Herz darin trainieren, dass das, was Jesus uns geschenkt hat, diese neue Kreatur, dass sie immer mehr realisiert wird, dass sie immer mehr sichtbar wird, dass sie Frucht trägt auch in unserem Leben. Jesus, er konfrontiert diese Frau schon ziemlich scharf, er spricht sie an. Tu das nie wieder. Er ist weit entfernt von dem, was unsere Gesellschaft sagt. Bleib so, wie du bist. Es ist fantastisch, es ist toll. Ja, kennt ihr das? Das wird zum Geburtstag ganz oft gewünscht. Hey, bleib so, wie du bist. Und dahinter steckt natürlich ein guter Gedanke. Hey, ich wertschätze dich in dem, wer du bist und was vielleicht auch Jesus schon in dir verändert hat. Ich mag es mit dir unterwegs. Das ist alles total legitim, aber vielleicht ist es das Liebloseste, was man den Menschen sagen kann. Warum? Du weißt gar nicht, wo die Schmerzpunkte im Leben dieser Person ist. Und dann wünschst du dieser Person, ja, bleib so, wie du bist. Und die Person denkt sich, ich habe da was in mir hocken. Und ich denke mir, ich sehne mich nach Veränderung. Und du sagst, oh, bleib da drin, es ist toll so. Ist jetzt völlig überspitzt und karikiert, aber ich spüre diesen Punkt. Es geht nicht darum, so zu bleiben, wie wir sind, weil wir doch alle wahrscheinlich spüren, hey, da ist doch was, wo ich mir doch sehen würde, dass sich was verändert. Veränderung ist nötig und sie ist möglich, weil deine Identität fest in Jesus ist und weil der Heilige Geist, die Power Gottes in dir lebt. Und ich sage, wenn du dich Gott zuwendest, dann wirst du dich verändern. Du wirst nichts verlieren, was gut ist in deinem Leben. Du wirst nur gewinnen. Und Gott verändert nie ins Negative. Nie. Das kann nicht von Gott sein. Jetzt können wir sagen, Hilfe. Ich verändere mich nicht. Und meine Situation auch nicht. Und wenn wir das dann noch bei anderen Christen sehen, dann geht es wilde Mutmaßen los. Ja, also, ich muss mal gucken, wie habe ich ihn genannt? Den Hackbert, weil der so heißt, glaube ich, keiner hier. Ja? Der Hackbert. Also der kann kein echter Christ sein, weil der tut ja dies und das. Der Hagbard, der hat immer noch einen kaputten Fuß, der glaubt und betet ja einfach nicht genug. Und der Hagbard, der hängt immer noch in seiner Sucht fest. Ja, der will halt nicht, der Hagbard. Ist doch ganz klar, von außen sehen wir doch. Daran hat es gelegen im Leben des anderen. So. Also von außen hin ist es immer so klar, warum bei den anderen das Leben nicht funktioniert und was sie tun sollten, dass es dann plötzlich funktioniert. Also die Predigt übers Lästern, das müsste die Hermine unbedingt mal gehört haben, dann würde sie vielleicht auch nicht so hässliche Kleider anziehen. Hä? Ja, aber das ist die Logik, so funktionieren wir manchmal. Und ich finde es ja schon interessant, wir Menschen, die denken ja oft, dass wir mega rationale Wesen sind. Da habe ich euch mal ein ganz simples Bild mitgebracht, ja? Genau, dass die nächste Folie einblenden. Super. Ja, wir entschließen uns, weil wir ja so rational sind, ich will ins Fitnessstudio gehen. Zack, ich bin rational unterwegs. Ich gehe ins Fitnessstudio. Ja. Okay, ich zeige euch, wie es in Wirklichkeit läuft. Eins weiter. Ich will ins Fitnessstudio kommen und jetzt kommt, ich nenne sie mal die multidimensionale Blackbox. Ja? Und diese multidimensionale Blackbox, das sind irgendwelche Umstände, die ich habe, das sind meine Emotionen, das sind meine Gefühle, das sind meine Mitmenschen, all das, meine Laune. Und dann kommt dabei raus, ich esse Chips. Und dann ist so, wait, what? Da habe ich mir aber eigentlich was anderes vorgenommen gehabt oder so. Da stimmt irgendwie was nicht. Und jetzt kommen die Leute natürlich von außen und sagen, ah, ich sehe den Chips essen. Ich weiß, woran es gelegt, der hat einfach keine Lust. Der will halt nicht, das ist ihm nicht wichtig genug oder sonst irgendwas. Es ist so leicht zu urteilen über Menschen und wir denken immer, die Gründe zu kennen, aber diese Blackbox, die ist für uns nicht immer zu entschlüsseln. Das ist für uns nicht immer zu entschlüsseln. Und für diese Person kann es eine wahnsinnige Not sein, dass Leute von außen kommen und sagen, ah, ich weiß, was dein Problem ist. Du müsstest diese 8 Schritte tun und du bist erfolgreich. Und die Veränderung ist dein Leben. Das ist aber manchmal eben nicht so. Eine Folie weiter, da ist ein Bibelvers draus auf Römer 7. Da beschreibt Paulus selber, der vorbildliche Paulus sagt, ich begreife mich selber manchmal nicht. Ey, denn ich möchte von ganzem Herzen tun, was gut ist und ich tue es doch nicht. Stattdessen tue ich das, was ich eigentlich hasse. Nicht nur die anderen Menschen sind irrational, sondern ich bin's. Anstatt ins Fitnessstudio zu gehen, esse ich Chips. Und ich check's manchmal nicht, ganz ehrlich, honestly, ich weiß es manchmal nicht. Jetzt frage ich mich, okay, bin ich dieser multidimensionalen Blackbox, ist schon ein schwieriges Wort, gell? Bin ich dieser einfach hilflos ausgeliefert, was kann ich tun? Ich würde dir jetzt gerne 8 Schritte geben, die du gehen kannst und dann wirst du auf jeden Fall Erfolg haben und dann kannst du nach diesem Seminar auch auf mein Bankkonto etwas überweisen. Weil es so erfolgreich sein wird, yes. Ich habe gemerkt, dieses Thema ist viel zu komplex. Aber in einem Punkt bin ich mir relativ sicher und den habe ich schon gesagt. Was kannst du tun? Suche Gott. Ist ganz simpel. Die Bibel ist voll davon. Suche Gott und seine Gegenwart. Er kann Licht in das Dunkle deiner Blackbox bringen. Er kann das Wirrwarr in dieser Blackbox, er kann es entwirren. Und das Geniale ist, denn über Gott heißt er, Gott sucht die Verlorenen. Und dann in der Bibel heißt dann übertragen, und die Gefundenen sollen aber fortwährend Gott suchen. Das ist ganz spannend. Also Gott sucht die Verlorenen und die Gefundenen sollen aber fortwährend Gott suchen. Als der Mensch, der innerlich tot war, der kann Gott gar nicht suchen, weil er ist ja tot. Aber wenn er lebendig gemacht worden ist von Jesus, dann kann er Gott suchen. Hey, ich bin kein Opfer meiner Irrationalität, die durchaus in meinem Leben da ist. Sie kann eine Erklärung sein, aber keine Entschuldigung. Sie kann eine Erklärung sein, aber keine Entschuldigung. Ich bin kein Opfer meiner Irrationalität. Ich kann mich entscheiden, Gott zu suchen, weil der Heilige Geist in mir lebt. Ich bin kein Opfer, weil es über Gott heißt in Philipper 2, Vers 13. Philipper 2, Vers 13 heißt, denn Gott ist, der in euch wirkt beides. Das Wollen und das Vollbringen nach seinem Wohlgefallen. Da können wir jetzt sagen, ja, dann ist doch Jesus schuld. Wenn keine Veränderung sich in meinem Leben einschleicht, ja, dann ist doch, wenn ich doch an Jesus glaube und so, dann ist doch Jesus schuld. Ah, auch schwierig. Das ist ja auch wieder so eine kleine Blackbox. Weil manchmal sagt Jesus, warte, die Veränderung steht noch aus. Warte, ich bin dran, du siehst es gerade nur noch nicht. Da gibt es so viele Dinge, das ist auch nicht wichtig. Wichtig ist, für dich gilt, suche Gott, Punkt. 2 einfache Worte, suche Gott, Punkt. Ja? Das andere ist Gottes Thema, Gottes Sache. Die Frage ist letztendlich, will ich? Will ich und darf es mich auch was kosten? Ey, ich gehe ja jetzt eben, wie gesagt, ins Fitnessstudio, aber nicht alleine. Das ist so ein Tipp für dein Leben. Wenn du verändern willst, nimm Leute mit, ja? Und dann genau hat diese Person zu mir gesagt, komm Micha, wir ziehen richtig durch. Hintergrund war, ich habe zu dieser Person gesagt, komm, wir gehen in Burger King. Wir gehen was essen. Und ich so, nein Micha, wir ziehen jetzt durch. Das muss dich auch was kosten. Wenn du fit werden willst, dann musst du das lassen. Und ich dann so, okay, stimmt. Ey, wie gut ist es, so eine Person in meinem Leben zu haben, darf es dich auch was kosten, Gott zu suchen. Ja, heute ist mir nicht so ganz nach Gottesdienst. Ja, heute will ich nicht dienen, heute will ich XY nicht tun. Ja, das darfst du machen. Aber wenn du Gott nicht suchst, wie willst du denn Veränderungen in deinem Leben erfahren? Wie willst du eine Antenne für Gott entwickeln, dafür, was er vorhat in deinem Leben? Und diese Klassiker kannst du immer tun, dich in Gottes Licht stellen. Vielleicht denkst du auch heute, das Thema geht voll an mir vorbei, ich brauche keine Veränderung. Ja, dann kann ich das sagen, vielleicht warst du noch nie weiter entfernt von Jesus als jetzt gerade. Ja? Wenn du dich nämlich in das Licht von Jesus stellst, egal wie heilig und fromm du bist, du wirst auf jeden Fall Dinge sehen, wo die da sind. Sonst bist du nahe dran am Pharisäer, würde ich sagen. Du kannst zu jeder Zeit in die Bibel schauen, sein Wort verändert, auf dein Wort hin Veränderung. Warum? Weil das Wort Gottes Kraft hat. Geh rein ins Gebet, ins Gespräch mit Gott. Vielleicht verändert sich die Situation nicht, aber dein Herz verändert sich definitiv. Such dir geistliche Freunde, die mit dir unterwegs sind in deinem Alltag und die dir sagen, Micha, komm, wir ziehen durch, wir gehen jetzt nicht zu Burger King. Das gibt es auch geistlich. Fakt bleibt, Veränderung bleibt ein geheimnisvolles Ineinander von göttlichem Handeln und menschlicher Verantwortung. Ein göttliches Geheimnis. Ein Geheimnis von göttlichem Handeln und menschlicher Verantwortung. Das kann ich dir nicht bis ins Kleinste entwirren. Und dann bleibt da vielleicht der Frust. Hey, es verändert sich nichts in meinem Leben. Wie können wir damit umgehen? Und das ist mein letzter Punkt und damit schließe ich. Wir sind unfertig und wir bleiben in dieser Welt unfertig bis dann, wenn Jesus wiederkommt. Und weil wir unfertig sind, müssen wir hin zu Jesus. Und es wird so deutlich bei Petrus, wenn wir Petrus eine Frage stellen können, hey Petrus, was hast du in deiner Zeit mit Jesus, was hast du da wirklich gelernt? Da können wir sagen, was habe ich für Wunder gesehen? Die Lehre, die Jesus gehalten hat, also Bergpredigt habe ich in Matthäus gehört, in Lukas, dann Feldpredigt und diese Predigt habe ich noch viel öfter gehört. So, ich kann euch kognitiv so viel sagen, was ich mit Jesus erlebt habe. Aber vielleicht wäre das Entscheidende der Vergleich von Lukas 5 zu Johannes 21. Und damit ende ich. Mal die nächste Folie. Lukas 5, Vers 4, da steht, als er aber aufhörte zu reden, sprach er zu Simon, fahre hinaus auf die Tiefe und lasse eure Netze zum einem Fang hinab. Und Simon antwortete und sprach zu ihm, Meister, wir haben uns die ganze Nacht hindurch bemüht und nichts gefangen und jetzt aber auf dein Wort hin will ich die Netze hinablassen. In Johannes 21, und wir sehen, das hat so eine Parallele, diese Textstelle. Er sprach zu ihnen, werft das Netz auf der rechten Seite des Bootes aus und ihr werdet finden. Da warfen sie es aus. Hey, sie hören auf Jesus und sie erleben nach einer erfolglosen Nacht Veränderung. Und dann weiter, Lukas 5, Vers 6. Und als sie das taten, fingen sie eine große Menge Fische und ihre Netze begannen zu reißen, Johannes 21, 6b, und konnten es vor der Menge der Fische nicht mehr ziehen. Was für ein Fang! Zu einer unglaublichen Zeit, das ging eigentlich gar nicht. Und dann daraufhin findet eine Erkenntnis und eine Reaktion statt und die ist jetzt dermaßen unterschiedlich. Das springt uns förmlich ins Auge. In Lukas 5 heißt, da Simon Petrus das sah, fiel er zu Jesu Füßen und sprach, Herr, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Jetzt in Johannes 21, der ist wahrscheinlich nicht auf dem Schwimmbad gewesen, da spricht der Jünger, den Jesus lieb hatte, zu Petrus, es ist der Herr. Und als Simon Petrus hörte, es ist der Herr, da gürtete er sich das Obergewand um, als zieht sich an, denn er war nackt und warf sich in den See. In beiden Situationen kommt Petrus zur gleichen Erkenntnis, ich bin ein sündiger Mensch. Im einen sagt das ganz deutlich, in dem anderen wird es symbolisch deutlich, denn er war nackt, also oberkörperfrei. Er zieht sich sein Obergewand an. Das ist komisch, beim Schwimmbad zieht man eher was aus, aber gut. Das stand symbolisch dafür, dass Petrus eigentlich sagt, ich als nackter Mensch, ich bin ein Sünder, ich kann zu Gott nicht begegnen und ich muss mich bedecken, um meinem Schöpfer zu begegnen. Er hat letztendlich damit ein Bekenntnis gesprochen, ich bin ein Sünder, aber was macht er? Er geht hin zu Jesus. Das ist der Unterschied. In Lukas 5 sagt er, Jesus, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Er hat erkannt, ich bin Sünder. Und in Johannes 1 sagt er, weil ich Sünder bin, deshalb muss ich hin zu Jesus. Da muss ich hin zu Jesus. Das ist sein Learning gewesen. Nicht tolle viele Wunder und kognitives Wissen über Jesus. Das hat er verstanden. Was für eine Veränderung, das wünsche ich dir. Dass es bleibend ist in deinem Leben hin zu Jesus, egal was kommt in deinem Leben. Das ist die wahre Veränderung. Er hat verstanden, egal wie meine Situation ist, wie tief ich gesunken bin, ich habe Jesus verleugnet. Ich muss hin zu diesem Jesus. Hey, hör nicht auf, zu Jesus zu gehen, auch wenn sich bei dir nichts verändert. Ja, selbst wenn es schlimmer und aussichtsloser aussieht. Hör nicht auf, zu Jesus zu gehen, auch wenn du dich schämst. Hör nicht auf, zu Jesus zu gehen, auch wenn du deinen eigenen Erwartungen nicht gerecht wirst. Hör nicht auf, zu Jesus zu gehen, wenn du gerade nicht an Veränderung glauben kannst. Hör nicht auf, zu Jesus zu gehen, wenn deine Emotionen und Umstände gegenschreien. Hör nicht auf, zu Jesus zu gehen. Er ist die Hoffnung in Person. Und er schreibt bis heute Hoffnungsgeschichten. Ja, wir brauchen alle, Jesus ein Leben lang und seine Veränderung. Ey, wenn du jemals mit deinen Gedanken und deinem Lebensstil so weit bist, zu denken, also jetzt brauche ich diesen Jesus nicht mehr, dann ist dein Herz wirklich vielleicht weiter von Jesus entfernt, als es jemals war. Das ist ein brutaler Satz, aber vielleicht eine Wahrheit, oder? Wir kommen nie über diesen Punkt hinweg, von Jesus abhängig zu sein. Und das ist so genial und wohltuend und befreiend. Dieses Jesus will gar nicht, dass wir unabhängig werden, sondern immer mehr in diese Abhängigkeit von ihm hineinwachsen und darin Veränderung erleben. Er wird es vollenden. Er, nicht ich. Wann? Wenn er wiederkommt. Ich will mich ganz neu motivieren lassen, dass es mich was kosten darf auch. Es verändert meine Identität nicht, ob ich im Fitnessstudio abgehe oder nicht. Aber ich will mich neu motivieren lassen, mich auf den Weg machen, dass es mich was kostet. In den Schmerzpunkt reingehen. Darf das Jesus bei dir auch? Und egal, wo du gerade stehst und wo du dich nach Veränderung sehnst, eine Schnittmenge hat es immer. Geh hin zu Jesus. Er kann. Ich möchte gerne mit Jesus reden, ich möchte beten. Jesus, und ich danke dir von ganzem Herzen, dass du der Gott bist, der kann, der uns annimmt und der uns die Power dazu gibt, auch zur Veränderung. Dass wir das nicht aus uns heraus tun müssen, sondern dass wir dein Werk sind. Dass du gute Werke für uns vorbereitet hast, in die wir uns hineinstellen dürfen. Und ich wünsche mir so sehr, dass jeder Einzelne und jede Einzelne hier so aufrichtig sich in die Beziehung mit dir reingibt, dass wir uns in dein Licht stellen. Das manchmal auch ganz schön erschreckend sein kann, aber so dermaßen heilsam. Dafür will ich beten, dass da, wo gerade Mauern da sind, dass du sie durchbrichst. Dass da, wo Schmerz und Wunden da sind, dass du Heilung schenkst, Jesus. Dass da, wo tonnenschwere Last und Schuld ist, dass du Vergebung schenkst. Und dass da, wo vielleicht auch in unseren Herzen manchmal das ist, ich will eigentlich gar nicht, ist, dass du da unser Herz zu Buße führst und dass wir umkehren und bei dir Leben finden, weil du das Leben bist. Dir sei alle Ehre, Jesus. Amen.